Die Sportshow mit Malte Asmus. Alles rund um den Sporttag auf meinsportradio.de.
Wir blicken zurück in der Sportshow auf meinsportradio.de auf die Serie A, auf den Spitzenkampf dort, denn da hat sich am Wochenende einiges getan. Juve empfing Lazio, die Roma empfing Napoli und Inter traf auf Milan im Mailänder Derby und die Ergebnisse, die haben dafür gesorgt, dass Napoli zwar weiter an der Spitze ist, dahinter aber Inter und Juve nicht die Plätze getauscht haben, aber dass Inter jetzt auf 2 steht, Lazio auf 3 und Juve auf 4, denn Juventus Turin unterlag zu Hause gegen Lazio das erste Mal nach 41 Spielen in Folge, hat die alte Dame zu Hause wieder gepatzt. Bei uns ist der freie Journalist und Serie A-Experte Thomas Hörner und wir blicken mal zurück auf diese 3 Spiele. Hallo Thomas.
Hallo Malte.
Ja, Juve verliert zu Hause gegen Lazio 1-2, alles insgesamt ein bisschen unglücklich, vor allen Dingen auch der Endstand. Man hätte ja auf Seiten von Juve durchaus noch einen Punkt entführen können, wenn Dybala nicht in der Nachspielzeit den Elfmeter verschossen hätte. Aber lass uns das Spiel mal der Reihe nach aufzäumen. Insgesamt Lazio mit einem guten Eindruck und Juve, wie hast du sie gesehen?
Ja, also es war eben nicht dieses dominante Juve, wie man es vielleicht noch aus den letzten Jahren kennt. Aber allgemein war diese Niederlage jetzt nicht unbedingt verdient. Also Juve war schon eher die spielbestimmende Mannschaft in der Partie. Aber Allegri hat schon selber gesagt, Juve hat Warnsignale aus den letzten Spielen ignoriert. Und nun hat man eben einen hohen Preis dafür gezahlt. Aber hat er auch gleich eingeräumt oder beziehungsweise hinzugefügt, vielleicht ist es besser, jetzt einen Denkzettel zu bekommen, als etwas später, damit man eben jetzt doch noch die Mannschaft auf Kurs bringt.
Noch ist die Saison ja relativ jung, 8 Spieltage bisher erst absolviert. Es war die erste Niederlage für Juve in dieser Saison. Wenn wir auf das Spiel nochmal gucken und vor allen Dingen auch auf das System von Lazio, dieses 3-5-1-1, was ja wirklich komplett auf Ciro Immobile zugeschnitten scheint. Und das hat sich ja mit 2 Toren des ehemaligen Dortmunders dann auch wirklich bewahrheitet und letztlich auch verdient gemacht.
Ja, genau. Und ich denke, das ist auch für Ciro Immobile unheimlich wichtig. Und das hat ihm in Dortmund gefehlt. Das ist ein Stürmer, der vor allem dann seine Stärken hat, wenn eben das komplette Spielsystem auf ihn zugeschnitten ist. Deswegen glaube ich auch, dass er bei einem absoluten Top-Team eben nicht so funktionieren würde wie bei einem Club wie Lazio oder damals bei Torino. Aber nichtsdestotrotz ist er natürlich ein herausragender Stürmer momentan in Europa. Er hat genauso viele Tore wie Messi wettbewerbsübergreifend erzielt, ist damit an der Spitze in Europa und er profitiert vom schnellen Umschaltspiel, das Trainer Inzaghi vorsieht. Er profitiert auch von seiner Stellung in der Mannschaft, wo er ja durchaus die Führungspersönlichkeit auch bei Lazio ist. Und das macht ihn auf jeden Fall so stark momentan.
Und das macht Lazio dann natürlich auch so stark. 3. Platz in der Tabelle, 19 Punkte für die Laziali. Also eine wirklich gute Ausgangsposition für den weiteren Verlauf der Saison. Juventus ebenfalls 19 Punkte. Wenn man auf das Spiel nochmal da blickt, sie sind ja sogar mit 1-0 in Führung gegangen. Douglas Costa hatte die Führung geschossen in der 23. Minute. Insgesamt sein erstes Tor in der Serie A für seinen neuen Club, aber es fällt auch auf, der passt noch nicht so richtig in das Spiel rein. Seine Laufwege noch nicht so ganz abgestimmt mit dem, was die anderen Kollegen machen.
Nee, tatsächlich ist er jetzt noch nicht so überzeugend. Er ist auch ein eher limitierter Spieler, der viel über die Geschwindigkeit auch kommt. Kein unbedingter Kreativposten. Und das war auch, glaube ich, der Hauptgrund am Wochenende, dass Juve sich dann doch schwer getan hat, eben nicht so überzeugend aufgetreten ist, wenn man sich die Mannschaft bzw. die Startaufstellung anschaut. Im Mittelfeld Bentancur, Khedira, Matuidi, dann vorne Higuain und auf den Flügeln Mandzukic und Costa. Da hat einfach eben ein Dybala gefehlt, auf dessen Schultern eben die komplette Kreativlast von Juventus liegt. Und das kann man einfach momentan bei Juventus nicht kompensieren, wenn Dybala mal fehlt. Er hat gefehlt, weil er eben noch müde von der Länderspielreise war, hat Allegri dann angemerkt. Und man hat ja dann auch gemerkt, als Dybala dann im Spiel war, konnte Juve deutlich mehr Druck entfalten auf den Gegner.
Und er wollte ja auch Verantwortung übernehmen. In der Nachspielzeit gab es ja nach langen Diskussionen, nach einem lange ausdiskutierten Videobeweis dann noch einen Strafstoß für Juventus. In der 97. Minute war es dann am Ende und das hat Dybala dann nicht im Netz untergekriegt.
Nee, ja, der hat ja auch den Spieltag zuvor gegen Atalanta einen Elfmeter verschossen. Das war jetzt der zweite verschossene Elfmeter in Folge. Gut, das ist dann natürlich auch irgendwo Pech. Zuvor hatte er auch den Pfosten getroffen, aber wie gesagt, es ist vielleicht aber auch ein bisschen bedenklich bei Juve, dass man so abhängig von einem Spieler momentan ist. Mhm. Und da muss sich Allegri auf jeden Fall etwas überlegen. Das hat man ja auch in der Champions League dann eben gemerkt, im Champions League-Finale. Sobald man Dybala aus dem Spiel nimmt, ist Juve dann doch in der Offensivabteilung ideenlos und ja auch arg limitiert. Und da kann auch ein Douglas Costa nicht wirklich weiterhelfen, meiner Meinung nach. Vielleicht eines Tages Federico Bernardeschi, aber das ist auch ein Prozess, der noch ein bisschen dauern könnte.
Braucht auch noch ein bisschen Zeit, um sich zu entwickeln. Auf Seiten Lazios hat man sich auf Seiten Juves hat man sich über den Elfmeter dann am Ende auch gar nicht so doll geärgert. Andrea Basaldi brachte es vielleicht am besten auf den Punkt. Er hat gesagt, der Kicker hat es zitiert, keiner muss sich über Dybala ärgern. Er hat sich selber mehr in die Verantwortung genommen, weil er selber bei beiden Gegentoren von Ciro Immobile nicht unbedingt gut aussah.
Ja, da wurde auch Allegri ein bisschen kritisiert, dass er jetzt immer wieder auch die Abwehr umgestellt hat. Er hätte ja auch jüngeres Personal als Basali, der diese Saison wirklich nicht so in Form ist, wie man es aus den letzten Jahren kennt. Rogani auf der Bank. Ja, vielleicht müsste Allegri diesen Erneuerungsprozess ein bisschen schneller in die Wege leiten, sagt man in Italien. Und vielleicht hat man damit noch nicht ganz Unrecht, weil man sich vor allem dann eben mit dem Konterspiel von Lazio sehr schwer getan hat, mit der Geschwindigkeit auch von Ciro Immobile. Und Basali war in jüngeren Jahren schon nicht der Schnellste und ist es jetzt umso weniger.
Was glaubst du, wie schnell, Turnaround ist jetzt ein sehr hartes Wort für die Bilanz, die Juve letztlich auch hatte, aber es fällt eben schon auf, die Souveränität ist weg, weil eben auch die anderen Mannschaften nachgezogen haben, stärker geworden sind. Wie lange braucht Allegri, um da jetzt die richtigen Stellschrauben aus seiner Sicht zu ziehen?
Puh, schwierig zu sagen. Also ich allgemein halte ich Allegri für einen der absolut besten Trainer in Europa. Es ist auch ein Trainer, der sehr autoritär auftreten kann, der auch keine Scheu hat, Konsequenzen zu ziehen, personelle Konsequenzen. Das hat er in der Vergangenheit öfter gezeigt. Und er hat, wie gesagt, schon angemahnt, die Warnsignale waren in den letzten Spielen da. Ich denke mal, dass er auf jeden Fall auch, ja, vielleicht auch in der Mannschaft etwas umstellen wird, auch vielleicht in der Abwehr, vielleicht auch im System, vielleicht, dass er wieder mehr auf die Dreierkette setzt, die ja sehr gut funktioniert hat, auch in den letzten Jahren. Ja, wird man sehen.
Also werden wir und dann auch natürlich im Blick behalten. Und wir schauen jetzt mal auf das Duell der Roma gegen Napoli, das zweite Spitzenspiel des Wochenendes. Napoli gewann am Ende knapp mit 1-0, aber der Sieg hilft den Neapolitanern natürlich, die Tabellenführung weiter auszubauen und dort jetzt mit 24 Punkten vorne an der Spitze ja nicht davon zu ziehen, aber auf jeden Fall ja diese Tabellenführung zu untermauern. Lorenzo Insigne war es, der es in der 20. Minute geschafft hat, das Tor des Tages zu erzielen. Wie hast du das Spiel gesehen?
Hallo?
Ja, wie hast du das Spiel gesehen?
Ich hab's jetzt, das müsstest du da nochmal kurz rausschneiden oder so.
Kein Problem.
Ich habe dich nämlich jetzt gerade nicht mehr gehört.
Ah, okay.
Ja, wie habe ich das Spiel gesehen? Also allgemein kann man sagen, Napoli ist mit einem unglaublichen Selbstverständnis in dieses Spiel gegangen nach Rom. Das spricht für das Selbstvertrauen. Man muss erstmal nach Rom fahren gegen die Roma und dann gleich sich zutrauen, von der ersten Minute hinweg die Initiative im Spiel zu haben, das Spiel an sich zu reichen. Und wenn man Napolis Passmaschine erstmal in Gang ist, ist es halt für jeden Gegner eigentlich kaum zu unterbinden, dass diese Mannschaft unheimlichen Druck ausübt. Und es war vor allem in der ersten Halbzeit ziemlich auffällig, dass die Roma keine Antworten hatte auf dieses schnelle, präzise Passspiel von Napoli. Und in der Offensive wurde auch viel rochiert. Insigne, wie auch beim Tor, als er das Tor erzielt hat, immer wieder auch im Sturmzentrum, als Mertens dann auf die linke Seite immer wieder rausgerückt ist. Also diese Spielmaschine Napoli ist einfach unheimlich stark und erstmal in Fahrt für kaum einen Gegner in der Serie A zu bremsen.
Hat aber trotzdem letztlich nur zu diesem einen Tor gereicht. Woran hat das aus deiner Sicht gelegen?
Ja, zum einen an der Chancenverwertung und zum anderen hat man dann doch Napoli untypisch die letzten 20, vielleicht sogar 30 Minuten irgendwo das Zepter wieder aus der Hand gegeben. Das wird Sarri gar nicht gefallen haben. Wie gesagt, weil er auch eigentlich vorsieht, dass man 90 Minuten, egal wie hoch der Spielstand dann letztendlich ist, weiter das eigene Spiel probiert durchzubringen und sich eben nicht dem Gegner anpasst. Die Roma letztendlich ist dann aber auch meist eigentlich nur durch Standards gefährlich geworden, wo man ja doch durchaus in der Abwehr auch eine gewisse Physis hat, die man dann hervorbringen kann oder nutzen kann. Es waren dann hohe Bälle, aber rein spielerisch hat Napoli wieder einmal bewiesen, dass diese Mannschaft einfach momentan das Nonplusultra in Italien ist.
Aber sie müssen natürlich aufpassen. Nächste Woche geht's nämlich gegen Inter und die kommen mit dem Erfolg, dem 3:2 Erfolg im Derby gegen Milan, dann zum Spitzenspiel in der nächsten Woche, am nächsten Wochenende. 3:2, wie gesagt, hat Inter im Derby gegen Milan gewonnen. Icardi, der Mann des Spiels auf der einen Seite, aber auch der Torwart Handanovic. Die beiden vielleicht die entscheidenden Männer in diesem doch recht turbulenten Spiel mit zwei völlig unterschiedlichen Halbzeiten.
Das würde ich auch so sehen, ja. Also Handanovic hat dann als Milan Anfang der zweiten Halbzeit mit Vollkaracho, sage ich mal, aus der Halbzeit eben gekommen ist, 2, 3, 4 Mal unheimlich gut pariert. Generell ist Handanovic auch auf der Linie einer der Top 3, Top 5 Torhüter in Europa, vielleicht auch in der allgemeinen Wahrnehmung ein bisschen unterschätzt. Hatte dann natürlich Pech, als beim 2:2, beim Ausgleich von Milan, der Ball ihm noch an die Schulter prallt. Er lenkt ihn an den Pfosten, prallt ihm an die Schulter und wird dann eben als Eigentor gewertet. Ein bisschen Ironie des Schicksals, aber und auch Icardi. Also Icardi, momentan vielleicht auch der Top-Stürmer, wird von Lobeshymnen überhäuft in Italien momentan. Der erste Dreierpack seit Diego Milito 2012 in einem Mailänder Derby. Mittlerweile hat er sich vorgeschoben auf den 8. Platz der All-Time-Torschützenliste bei Inter in seinen jungen Jahren. Und rein statistisch braucht er auch momentan keine 3 Ballkontakte, um das Tor zu treffen.
Hatte ja lange Zeit einen etwas schweren Stand, auch bei den Ultras. Sein Buch hat da nicht unbedingt zur Entspannung beigetragen. Wie ist das Verhältnis mittlerweile?
Also er ist momentan oder immer noch nicht der absolut beliebte Spieler, aber es hat sich einigermaßen gelegt. Das stößt bei mir ehrlich gesagt auch ein bisschen auf Unverständnis. Vielleicht hat das Derby ein bisschen was noch ändern können, beziehungsweise ein bisschen was besänftigen können. Aber bei den Ultras selber ist Icardi immer noch nicht mit dem Stellenwert gesegnet, den er sich eigentlich verdient hätte. Mhm.
Aber auf jeden Fall hat er dieses Spiel letztlich offensiv entschieden. Handanovic hinten das Ganze zusammengehalten. Milan, müssen wir natürlich auch drüber sprechen, diese zwei unterschiedlichen Hälften. In der ersten erst so kurz gegen Ende der Halbzeit selber mal gefährlich geworden. Hatten ja auch Glück, dass Candreva in der 13. Minute nur die Latte getroffen hat. Sonst hätte es da vielleicht schon 1:0 stehen können. Danach diese Umstellung bzw. diese ganz andere Attitüde, mit der sie aufs Spielfeld gegangen sind. Warum kriegt Montella das nicht von Anfang an ins Team rein?
Puh, ich denke, das werden sich auch bei Milan sehr viele Leute fragen, die Verantwortlichen. Also das hat mich auch sehr überrascht, aber es hat mich dann auch positiv überrascht, dass Milan doch in die zweite Halbzeit gegangen ist und so eine Reaktion gezeigt hat und wirklich Dauerdruck ausgeübt hat. Inter hatte zuvor in der ersten Halbzeit die Partie kontrolliert, ohne jetzt wirklich spielerisch überragend aufzutreten, wie so oft eigentlich in der Saison, aber durchaus kontrolliert. Und Milan hat es dann eben geschafft, vor allem viel Druck auszuüben und vor allem ganz weit aufzuschieben. Aber da hat Spalletti eben auch angemahnt, wenn Montella sagt, dass Milan zweite Halbzeit besser war, hat er so quasi zitiert. Dann muss man aber auch anmerken, dass sie es unbedingt erzwingen wollten und sie haben uns dann eben diese Räume auf dem Flügel gegeben und ihre eigene Struktur aufgegeben. Und das hat mitunter vielleicht auch ausgemacht, dass Inter dieses Spiel doch gewonnen hat.
Ja, der Verlust der eigenen Struktur auch letztlich Auslöser dafür, dass Ricardo Rodriguez dann in der 89. Minute noch das Foul an D'Ambrosio gespielt hat?
Das würde ich eher als, ja, Dummheit ist vielleicht ein hartes, harsches Wort, aber es war Dummheit. Also es war ein Eckball. Der Ball segelt eigentlich dann schon an den beiden Spielern vorbei und Rodriguez zieht D'Ambrosio zu Boden. Es war ein Elfmeter, auch wenn Montella das bisschen angezweifelt hat nach dem Spiel. Aber im Endeffekt, Dummheit schützt ja vor Strafe nicht. Und es war sein erstes Derby. Ja.
Trotzdem eigentlich ein erfahrener Mann, sowas sollte eigentlich nicht passieren, auch wenn natürlich die Derby-Stimmung nochmal eine ganz andere ist. Aber nach diesem Ergebnis, was bedeutet das jetzt für Milan? Die Sorgen reißen da nicht ab, der Vorsprung der anderen wird immer größer.
Ja, mittlerweile sind es 10 Punkte auf Inter, die ja auf dem 2. Platz stehen. Marco Fassone, der Geschäftsführer, hat nach dem Spiel gesagt, da bedient man sich in Italien auch gerne mal so einer Bildsprache. Wenn ein Patient krank ist, ist man geneigt, die Behandlung abzubrechen in manchen Situationen, aber braucht es einfach Zeit und Milan braucht derzeit einfach Zeit auf dem Krankenbett sozusagen und wir stehen hinter Montella. Also er hat auf jeden Fall nochmal dem Trainer irgendwo den Rücken gestärkt, aber ich bin ja relativ skeptisch, ob Milan diese eigene Erwartungshaltung jetzt konstant auf den Platz bringen kann, trotz dieser guten zweiten Halbzeit. Denn wie gesagt, da hat man die eigene Struktur aufgegeben und eigentlich auch nicht wirklich eine eigene Spielphilosophie an den Tag gelegt, die es eigentlich einfach braucht, um in Italien zu bestehen.
Also jetzt am nächsten Wochenende geht's dann für die Milan-Spieler dann gegen Genoa. Mal gucken, was man da dann bei rausholen wird. Für Inter geht's dann zu Napoli. Und da haben wir ja eben schon über das fluide Spiel der Neapolitaner gesprochen, die momentan das Nonplusultra in der Serie A sind. Klappt das auch gegen eine defensiv so gut formierte Mannschaft wie die von Inter?
Also allgemein muss man sagen, dass diese Mannschaften unheimlich effizient sind in Sachen Punkte sammeln. Die haben zusammen addiert 46 Punkte gesammelt. Das hat es in der Geschichte der Serie A nach 8 Spieltagen noch nie gegeben, dass zwei Mannschaften so viele Punkte hatten. Das spricht zum einen für die Qualität und zum anderen muss ich aber sagen, dass Napoli für mich trotzdem der klare Favorit in diesem Spiel sein wird. Aber die spielen ja heute bei Manchester City, was wiederum deren schwierigstes Spiel ist in der gesamten Saison bisher. Und in England und ja, je nachdem, wie sie sich da präsentieren, könnte das auch Auswirkungen auf das Spiel am Samstag haben.
Also sind wir gespannt, wie es denn da in der Champions League ausgeht und wie es dann vor allen Dingen am Wochenende ausgeht. Wir werden uns das Ganze natürlich angucken und sicherlich auch drüber sprechen hier auf meinsportradio.de im Rahmen der Sportshow. Die Serie A in diesem Jahr eine absolut spannende und auch hochklassige Veranstaltung mitunter, gerade was da an der Spitze geht. Napoli, Inter, Lazio, Juve, Roma und Sampdoria, die machen da zum Teil sehr, sehr viel Spaß, vor allen Dingen natürlich die ersten beiden, Napoli und Inter, und die treffen, wie gesagt, am Samstag aufeinander. Vielen Dank an Thomas Hörner, den Serie A-Experten, hier zu Gast bei uns in der Sportshow auf meinsportradio.de. Thomas, danke.
Ja, sehr gerne.
Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Hallo, hier ist Malte Asmus. Jeden Montag um 19 Uhr hörst du mich zusammen mit Desiree Wolf und Thomas Wischnewski bei Nur Golf. Nur Golf ist für dich der Double Albatross unter den Sportpodcasts? Dann gib uns dein Feedback auf iTunes und bewerte Nur Golf mit 5 Sternen.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.
Viva la Podcast. Podcasten muss sich wieder lohnen.
Wir bieten dir kostenloses Podcast-Hosting ohne Limitierungen.
Du kümmerst dich ums Podcasten.
Und wir kümmern uns um den Rest.
Und das Beste daran, du verdienst auch noch Geld. Ab dem ersten Hörer.
Der ersten Hörerin. Besuche uns auf kostenlos-hosten.de und informiere dich.
Teure Hostingkosten müssen nicht sein. Kostenlos-hosten.de. Die Podcast-Revolution.